Und sonst hören wir jetzt andächtig die Worte der heiligen Lesung vom heutigen 23. Sonntag nach Pfingsten. Die Lesung ist genommen aus dem Brief des heiligen Apostel Paulus an die Philipper. Brüder, ahmet mich nach und schaut auf die, welche nach unserem Vorbild wandeln. Denn viele wandeln, wie ich euch schon oft gesagt habe und jetzt unter Tränen wiederhole, als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist Verderben, ihr Gott der Bauch, ihr Ruhm besteht in ihrer Schande. Ihr Sinnen geht aufs Irdische, unser Wandel aber ist im Himmel. Von dort erwarten wir auch den Erlöser, unseren Herrn Jesus Christus. Er wird unseren armseligen Leib umgestalten und ihn seinem verklärten Leibe ähnlich machen, durch die Kraft, mit der er sich auch alles unterwerfen kann. Also, meine innigst geliebten Brüder, ihr meine Freude, meine Krone, haltet Stand im Herrn, Geliebteste. Evodia bitte ich und Syntyche ermahne ich, einmütig zu sein im Herrn. Auch dich, treuer Gehilfe, bitte ich, nimm dich ihrer an. Sie haben ja mit mir für das Evangelium gestritten, zusammen mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buche des Lebens stehen. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Apostel und Evangelist Matthäus. In jener Zeit, da Jesus zum Volke redete, kam ein Vorsteher einer Synagoge, warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, meine Tochter ist soeben gestorben, doch komm und lege die Hand auf, dann wird sie leben. Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Da trat eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutfluss litt, von rückwärts hinzu und berührte den Saum seines Kleides, denn sie dachte: Wenn ich auch nur sein Kleid berühre, so werde ich gesund. Jesus wandte sich um, sah sie und sprach: Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Und von der Stunde an war die Frau gesund. Als Jesus dann in das Haus des Vorstehers kam und die Flötenspieler und die lärmende Menge sah, sprach er: Geht hinaus, das Mägdlein ist nicht tot, es schläft nur. Da verlachten sie ihn. Als dann die Menge hinausgeschafft war, ging er hinein, nahm das Mägdlein bei der Hand und es stand auf, und die Kunde davon verbreitete sich in der ganzen Gegend. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, wenn wir wieder bedrückt sind von unseren Schwächen und Mängeln und Sünden, dann hören wir heute die trostreichen Worte des Introitus, die wir vorhin gesungen haben: Ich denke Gedanken des Friedens und nicht des Verderbens. Rufe zu mir und ich werde euch hören, heimführen von überall her, werde ich euch aus der Gefangenschaft. Von diesen Worten wollen wir uns heute wieder trösten lassen und zum neuen Mut anspornen lassen, dass Gott nicht Gedanken des Verderbens denkt oder der Bedrängnis, wie es auch heißt auf Lateinisch, sondern Gedanken des Friedens. Und so wollen auch wir unseren Frieden hier suchen und finden und die Hoffnung nicht aufgeben. Und deswegen beten wir oder haben wir auch gerade gebetet in der Oration: Befreie uns von den Sündenfesseln, o Herr, in die wir infolge unserer Schwachheit geraten sind. Wir anerkennen unsere Schwachheit und bitten Gott dabei, dass er uns aus diesen Sündenfesseln befreien möge und herausholen möge. Wir können aber auch rufen: Es tut mir leid, o Herr, dass ich noch so oft ein Feind deines Kreuzes bin, o Herr, anlässlich der heutigen Epistel, wo der heilige Paulus sagt: So viele wandeln als Feinde des Kreuzes Christi. Ich habe es schon oft gesagt, aber wiederhole es noch einmal unter Tränen. Weil Christus enttäuscht ist, wenn wir ihn so stehen lassen mit seinem Kreuz. Weil das Ende der Feinde des Kreuzes Christi das Verderben ist. Es dreht sich alles nur um ihren Bauch, sagt der heilige Paulus. Darum, dass es ihnen leiblich gut geht. Sie wollen die Schlechtigkeit dessen, wie sie leben, nicht zugeben. Ja, sie rühmen sich sogar noch dessen. Und sie kennen nur das Irdische. Sie sind ganz verhangen darin und fixiert darauf. Bin ich nicht auch manchmal ein Feind des Kreuzes Christi? Fliehe ich nicht auch manchmal das Opfer? Denke ich nicht auch oft noch sehr irdisch? Und dazu sind wir heute wieder hier, diesen Sonntag, um wieder aus diesem Denken herausgerissen zu werden, dass die Welt uns immer wieder so nahe legt, in der wir leben. Und um unser Denken wieder gerade zu richten, gerade darum kommen wir immer wieder zur Heiligen Messe oder auch zur Kirche, dass sie uns wieder den Kopf gerade richtet, praktisch uns wieder hilft, recht zu richten und recht zu sehen. Dass wir nicht immer auf das 1% des Irdischen schauen und die 99% des Übernatürlichen vergessen. Wobei dieser Vergleich natürlich hinkt, dass in Wirklichkeit ist das Geistige viel mehr als die 99% und das Materielle viel weniger als 1%. In Wirklichkeit kann man das gar nicht vergleichen, weil das Geistige unendlich ist, unsterblich, unvergänglich ist. Und das Materielle ist etwas Begrenztes oder was gezählt werden kann, gezählt ist. Und so ist das Geistige und das Materielle so verschieden wie Zeit und Ewigkeit. Die Zeit, die begrenzt ist, und die Ewigkeit, die eigentlich keine unendliche Aneinanderfolge von Zeit ist, sondern eine Zeitlosigkeit. Und doch, oder trotz, oder gerade deswegen beherrscht das Geistige das Materielle. Wir brauchen nur einmal auf die geistigen Gesetze zu schauen, zum Beispiel auf die mathematischen Gesetze. Sie sind dem Irdischen nicht unterworfen, sondern sie beherrschen das Irdische. Das Irdische ist den geistigen Gesetzen, zum Beispiel den mathematischen Gesetzen, unterworfen. Oder auch die moralischen Gesetze. Sie bestehen ewig. Auch wenn sich keiner danach richten würde, so bestünden sie doch und bestünden sie zu Recht und bestünden sie ewig. Da kann sich auch der mächtigste Mensch dagegen stellen, wie wir wissen, oder sich gegen diese ewigen Gesetze verhalten. Er wird doch immer im Unrecht sein. Und ich denke auch, zumindest in seinem innersten Inneren wird er immer wissen, dass er im Unrecht ist, wenn er es vielleicht auch nicht offen zugibt. Wir wollen uns in Einklang bringen mit diesen ewigen Realitäten, mit diesen geistigen Gesetzen. Denn wie der heilige Paulus sagt, unser Wandel ist im Himmel. Und dann wird sich die Macht dieser ungeschaffenen Wirklichkeit an uns zeigen. Wenn das Materielle durch die Kraft dieser Wirklichkeit umgewandelt wird, dann werden wir es mit unseren leiblichen Augen sozusagen sehen. Dann wird unser armseliger Leib umgestaltet werden, wie der heilige Apostel Paulus heute sagt, und dem verklärten Leib Christi ähnlich werden, durch die Kraft, mit der er, Christus, sich alles unterwerfen kann. Diese Worte hat Paulus geschrieben an seine Lieblingsgemeinde, wie wir gehört haben, meine Krone, schreibt er, meine Lieben. Er schreibt an seine Gläubigen in Philippi, eine der bedeutendsten Städte des damaligen Mazedoniens, so benannt nach dem Vater Alexanders des Großen. Er schreibt aus seiner ersten Gefangenschaft in Rom. Also wir haben gehört, Gott hat Gedanken des Friedens, und das sehen wir an diesen Voraussagen des heiligen Apostel Paulus. Gott denkt Gedanken des Friedens für uns und seine Absichten sind zu unserem Heil. Aber wir müssen mitwirken, wie wir auch vorletzten Sonntag schon gehört haben, wer ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. So sagt Paulus heute auch wieder, haltet stand, meine innigst geliebten Brüder, meine Freude, meine Krone. So ruft er uns auch zu, haltet stand. In der heutigen Zeit, in welcher Zeit auch immer ihr lebt, haltet stand und steht tapfer auf der Seite Christi. Gottes Absichten und dass er Macht hat, alles umzuwandeln, sehen wir auch an den Taten, die heute im Evangelium berichtet werden. Dass erst einmal die Frau, die an Blutfluss leidet, wie ihr wisst, nach den Bestimmungen im dritten Buch Mose, im Buch Levitikus, war eine Frau, die an Blutfluss litt, kultisch unrein. Sie konnte das Heiligtum des Tempels nicht betreten. Und das muss sicher nicht leicht gewesen sein, auch gerade für diese Frau. Auch ihre sozialen Kontakte waren wohl sehr begrenzt, denn alles, was eine unreine oder was eine Frau, die durch diesen Blutfluss unrein geworden ist, alles, was sie berührt hat oder alles, jeden, den sie berührte, auch der wurde unrein. Und an dieser Situation hat sie, oder unter dieser Situation hat sie schon 12 Jahre gelitten. Und jetzt kommt sie zu Jesus. Und wir verstehen vielleicht auch, wenn wir das bedenken, warum sie versucht, heimlich von hinten zu Jesus sich zu nahen, unbemerkt ihn zu berühren, weil ihre Situation eine so schwierige war. Und dass sie eine ganze Portion Mut aufbringen musste, Jesus zu berühren. Aber sie dachte, wie wir gehört haben, berühre ich nur sein Gewand, dann werde ich gesund. Das merkt sicher niemand und es genügt für mich, um gesund zu werden. Matthäus, dessen Bericht wir heute hören, beschränkt sich hier aufs Wesentliche und ist recht kurz. Markus und auch Lukas sind etwas ausführlicher. Lukas, der Arzt, schreibt auch, dass sie ihr ganzes Vermögen für die Ärzte schon aufgewendet hatte, ohne Heilung zu finden. Wir sehen also, wie sie überall Heilung gesucht hat und nirgends finden konnte. Und auch wieder bei Markus und Lukas steht, dass in dem Moment, auf der Stelle heißt es, wo sie Jesus berührt, ihr Blutfluss aufhörte und sie spürte an ihrem Körper, wie sie geheilt wurde. Und auch wieder Lukas und Markus berichten einen sehr interessanten Aspekt. Jesus bleibt plötzlich stehen und sagt, wer hat mich angerührt? Und Petrus und seine Gefährten, die um Jesus sind, sagen, Meister, die Menge drängt und drückt dich und da fragst du, wer dich angerührt hat. Und Jesus sagt, es hat mich jemand angerührt, denn ich merkte, dass eine Kraft von mir ausging, sagt er. Ist doch interessant. Offenbar war es ein Unterschied für Jesus, ob jemand ihn einfach so berührt hat im Gedränge oder ob er dabei geheilt wurde. Und wenn Jesus jemanden geheilt hat, hat er offensichtlich gespürt, wie eine Kraft von ihm ausgegangen ist und wie eine Kraft fließt. Und die Frau merkt, ich bin nicht unbemerkt geblieben und kommt zitternd herbei, fällt vor Jesus nieder und sagt vor allem Volk, warum sie ihn berührt hat und dass sie von diesem Augenblick an auf den nächsten geheilt wurde. Jesus sagt dann die schönen Worte, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Lukas sagt, dein Glaube hat dich gesund gemacht, geh in Frieden. Da fragen wir uns, wo ist mein Glaube? Ist mein Glaube auch so groß wie der Glaube dieser Frau? Komme ich zu Jesus, wenn ich daheim bete, oder komme ich zu Jesus, wenn ich hier im Tabernakel ihn besuche, mit dem Glauben der Frau? Mit dem Gedanke, ich brauche nur sein Gewand zu berühren und ich werde gesund. Übrigens ein gutes Beispiel des flehentlichen Gebetes. Ganz ohne Worte eigentlich. Die Frau hat ja keine Worte an Jesus gerichtet vorher, aber sie hat doch gebetet, kann man sagen. In der innigen Hoffnung hat sie zu Gott gerufen, dass sie da ihre Heilung finden möge. Und wenn wir beten, dann denken wir vielleicht auch an die Frau und versuchen, ihre innere Haltung nachzuahmen, ihr Vertrauen, ihre Hoffnung und ihren Glauben. Wenn ich nur zu Jesus gehe, dann wird es gut. Und so will ich versuchen, mir die Frau vorzustellen und ihren Glauben und ihre Überzeugung und ihre Sicherheit, wenn ich zu Jesus gehe. Und dann gleich darauf das nächste Wunder, die Erweckung eines toten Mädchens, der Tochter des Jairus, eines Vorstehers einer Synagoge. Seine Tochter von 12 Jahren lag im Sterben. Matthäus, wie gesagt, der sich hier nur auf das Wesentliche beschränkt, schreibt, dass Jairus sagt, meine Tochter ist soeben gestorben, doch komm und lege die Hand auf, dann wird sie leben. Markus, der seine Informationen ja von Petrus hat, und auch Lukas, der den ganzen Sachen sehr intensiv nachgegangen ist, wie er schreibt am Anfang seines Evangeliums. Sie schreiben, meine Tochter liegt in den letzten Zügen, lege die Hand auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Man kann sich vorstellen, der Mann war wahrscheinlich recht verzweifelt und aufgelöst, wenn wir daran denken, unsere Tochter liegt im Sterben, daheim, und jetzt kommen wir zu Jesus, um unsere letzte Zuflucht, unsere letzte Rettung bei ihm zu finden. Und dann kommt die Geschichte mit der Frau dazwischen. Und es geht einige Zeit und offensichtlich so lange, bis jemand kommt und dem Synagogenvorsteher sagt, bemühe den Meister nicht länger, deine Tochter ist gestorben, jetzt kann er auch nichts mehr machen. Aber Jesus sagt zu ihm, fürchte nicht, halte nur Vertrauen, fasse nur Vertrauen. Und Jesus geht, er nimmt nur Petrus, Jakobus und Johannes mit, wieder die Apostel, die auch bei der Verklärung dabei sein durften und am Ende auch Jesus in seinem Leiden besonders nah sein durften, in seinem Ölbergleiden. Er kommt zu dem Haus und sagt, warum lärmt und weint ihr so? Sie ist nicht tot, sie schläft nur. Und die Leute denken sich natürlich, wir wissen ja, wenn jemand tot ist, und verlachen Jesus. Wenn Jesus sagt, sie schläft nur, dann deutet er auf der einen Seite an, dass der Tod bei dem Mädchen nur kurz sein wird, dass es nur ein kurzer Schlaf ist, da er das Mädchen ja wieder auferwecken will. Aber es klingt auch an die Sichtweise Gottes auf den Tod eigentlich, der Tod als Schlaf. Denn aus den Augen Gottes ist der Tod ja nur ein Übergang in einen anderen Abschnitt des Lebens. Es ist oft immer wieder interessant, den Tod einmal aus den Augen Gottes anzuschauen, dass jemand aus diesem Zustand des Kampfes und der Mühe, wo wir uns bewähren müssen, der Zustand der Pilgerschaft, wie jemand übergeht in das Leben, wo er nahe bei Gott sein darf, wo der Schleier gelüftet wird und wir, wie Paulus sagt, Gott von Angesicht zu Angesicht schauen dürfen. Und auch für uns kann und soll der Tod etwas von seiner Bedrohlichkeit verlieren. Wenn es auch nicht ganz einfach ist, und auch die Heiligen haben immer auch Angst gehabt am Ende ihres Lebens. Aber wir wollen uns immer wieder überlegen, das Einzige, was wir zu fürchten haben, ist doch der Tod der Seele durch die schwere Sünde. Jesus geht hinein, nimmt das Mädchen bei der Hand und sagt zu ihm, Talita Kumi, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und das Mädchen steht auf und geht umher, wie Markus und Lukas schreiben, denn es war ja schon 12 Jahre alt. Und alle sind natürlich ganz außer sich. Und Jesus wieder, wie so oft, schärft ihnen eindringlich ein, heißt es, dass niemand davon erfahren darf. Aber natürlich hat sich die Nachricht in der Gegend verbreitet. Jesus kann auch uns auferwecken. Nicht nur am jüngsten Tage, sondern auch in diesem Leben. Nicht nur vom Tod der Sünde, der schweren Sünde zum Leben der Gnade, sondern auch von einem lauen oder müden zu einem eifrigen Leben. Von einem müden zu einem innigen, ergebenen, brennenden, liebenden, auch friedlichen und energiereichen Leben zu einem heiligen Leben. Das wollen wir ihn jetzt wieder bitten, ganz besonders bei der Heiligen Messe, dass er uns auch zum Leben beruft, dass er das Leben, das ewige Leben in uns entzünden möge, dass er hier auf der Erde schon beginnt praktisch. Und so beten wir mit Schwester Elisabeth von der Dreifaltigkeit. Und ich weiß, du wirst mir verzeihen, wirst alles tilgen mit eifersüchtiger Sorge. Mehr noch, du wirst mich entblößen, befreien von all meinem Elend, von allem, was das göttliche Wirken behindert, wirst alle meine Fähigkeiten binden und gefangen halten, dann werde ich ganz in dich übergegangen sein Und dann werde ich sagen können, mit Paulus, nicht mehr ich lebe, sondern mein Meister lebt in mir. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.